Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, wieder einmal hier oben zu stehen und mit euch Gemeinschaft zu haben. Das Thema für heute heißt Zweifel und Staunen. Eine Begegnung, die das Leben verändert. Zweifeln und Staunen. Vor 18 Jahren gab es in der Siegerlandhalle eine Evangelisation mit Ulrich Pazani. Manche erinnern sich vielleicht. Das Motto dieser Evangelisation lautete Zweifeln und Staunen. Ich habe von dieser Evangelisation noch ein T-Shirt mitgebracht. Und dieses T-Shirt habe ich 18 Jahre lang aufbewahrt. Und ich werde es auch noch 20 Jahre lang aufbewahren und dann bei Bares für Rares anbieten. Zweifeln und Staunen. Jetzt ist Ostern eine Woche vorbei. Ist bei dir das große Staunen noch da über das, was Jesus für dein Leben gemacht hat, dass er für deine Schuld am Kreuz starb und dich erlöst hat aus allen Bindungen? Ist bei dir das große Staunen noch da, dass er auferstanden ist und lebt und als der lebendige Herr hier und jetzt in unserer Mitte ist? Oder ist Ostern an dir vorübergegangen wie jeder andere Tag? Und der Alltag hat dich wieder mit all seinen Herausforderungen, mit all den Dingen, die dich manchmal zweifeln lassen. Ich möchte euch heute Morgen mitnehmen auf einen 12 Kilometer langen Fußmarsch. Und auf diesem Fußmarsch passieren einige merkwürdige, aber ganz wichtige Dinge. Und dazu hören wir aus Lukas Kapitel 24, die Verse 13 bis 24. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. »Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg?« fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, »Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen?« fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hat. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns gesagt, auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Das ist ein biblischer Bericht, der es in sich hat. Zwei Männer unterwegs. Weg von Jerusalem. 12 Kilometer unterwegs. Zwei Männer, deren Hoffnung zerstört ist. Sie haben schlimme Tage hinter sich und eine Zukunft ohne Perspektive vor sich. Und so, mit einer tiefen Leere im Herzen, marschieren sie nach Hause, nach Emmaus. Und jetzt stellen wir uns einmal ein Bild vor. Stellen wir uns vor, da ist eine Drohne, die ganz oben am Himmel steht und die beide Szenen im Blick hat. Auf der einen Seite Jerusalem und dort die Schar der Jünger, die zurückgeblieben sind und die etwas gemerkt haben, dass Jesus lebt und auferstanden ist und die Auferstehung feiern. Und dann schwenkt die Kamera wieder zurück zu den beiden Männern, die auf dem Weg nach Emmaus sind und ja, die gehen weg. Die kriegen von dem, was in Jerusalem passiert, nichts mit. Sie haben Jerusalem, den Ort von Kreuz und Auferstehung, den Rücken gekehrt. Sie sind voller Enttäuschung, vielleicht sogar verbittert. Und vielleicht denken Sie, das waren doch verlorene Jahre zusammen mit diesem Jesus. Sie haben so viel erwartet. Und das wird ja deutlich in dem, was dann Kleopas sagt, wir aber dachten, er würde Israel erlösen. Das große Wunder der Auferstehung kommt bei den beiden überhaupt nicht an. Sie sind beim Kreuz stehen geblieben. Und daran, an diesem Kreuz, ist Jesus und mit ihm ihre Hoffnung gestorben. Nicht wahr? Zweifel an Jesus. Das kennt ihr auch. Viele sind von Jesus enttäuscht. Sie haben so viel gebetet, aber nichts ist passiert. Und manche haben dann irgendwann aufgehört zu beten und denken, es hat ja doch keinen Zweck. Wieder andere sind einfach müde geworden. Ja, es gibt sehr verschiedene Gründe, warum unser Jesusbild Risse bekommen hat. Und dann erwarten wir nichts mehr von Jesus. Und zurück bleibt Traurigkeit. Es macht keinen glücklich, wenn er Jesus den Rücken kehrt. Ich habe einige gekannt, die fröhlich dabei waren, die mit Jesus lebten, unterwegs waren. Aber dann ist irgendetwas passiert und sie haben Jesus den Rücken gekehrt. Aber glücklich ist keiner darüber geworden. Aber die beiden Jünger, die da unterwegs sind, nach Emmaus, die haben nicht nur Jesus den Rücken gekehrt, sondern auch der Gemeinschaft der anderen Jünger. Die Schar der Jesus-Jünger in Jerusalem, die bleibt als Gemeinschaft zusammen. Die Frauen und Petrus und Johannes haben vom leeren Grab berichtet und Hoffnung keimt bei ihnen auf. Und schließlich können sie die Auferstehung Jesu feiern. Von all dem bekommen die beiden auf dem Weg nach Emmaus nichts mit. Es geht ihnen ähnlich wie dem Thomas, der auch nicht da war, als Jesus den Jüngern erschien und deshalb einige Probleme hatte, an die Auferstehung zu glauben. Das ist immer gefährlich, wenn jemand der Gemeinschaft der Jesusleute den Rücken kehrt. Manche tun es aus Verärgerung, weil nicht alles rund läuft in der Gemeinde, weil sie sich an dem einen oder anderen stören. Und wenn sie davon nicht wegkommen, dann nimmt das immer größeren Raum in ihren Herzen ein und schließlich sind sie total verärgert und manche sind verletzt oder manche fühlen sich nicht wertgeachtet. Viele kehren dann der Gemeinde den Rücken. Aber das ist eine ganz raffinierte List des Teufels. Es ist seine List, Menschen aus der Gemeinschaft der Christen herauszulocken. Er hat mit dem Einzelnen leichteres Spiel. Und er lockt den Einzelnen weg vom Lobpreis, weg von der Verkündigung, weg auch vom Abendmahl, weg aus der Gemeinschaft der Menschen, die füreinander einstehen, auch im Gebet. Und deshalb ist der Weg der beiden ein gefährlicher Weg. Aber dann passiert etwas Unerklärliches und ganz Ungewöhnliches. Der Auferstandene geht den Weggelaufenen nach, lässt sie nicht einfach laufen. Und das ist doch zum Staunen. Jesus macht es nicht auf die spektakuläre Tour. Nicht wahr? Er hätte ja auch zum Beispiel hinter der nächsten Wegbiegung stehen können mit ausgebreiteten Armen, die Nägelmale gut sichtbar. Und dieser Schock hätte die Jünger sofort umkehren lassen. Jesus hätte also ihren Weg, der in die falsche Richtung geht, abkürzen können. Aber er tut es nicht. Später bei dem Paulus hat er das so ähnlich gemacht. Der Paulus, der mit einem blinden, wütenden Eifer gegen Jesus und die Christen losging, der brauchte das, dass Jesus ihm wie ein Blitz erschien. Aber die beiden Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus sind, die brauchen etwas anderes. Er kommt zu ihnen inkognito. Er begegnet ihnen wie ein Fremder, der zufällig den gleichen Weg hat. Und was dann passiert, hat es in sich. Die beiden Männer bekommen dann auf ihrem Weg mit Jesus nach Emmaus eine, so sage ich mal, Bibelstunde XXL. Nicht wegen der Länge, aber wegen der Qualität. Hören wir in den Text hinein. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Und dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend. Der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Ja, in dieser Bibelstunde XXL macht Jesus ihnen klar, dass sie wichtige Stellen im Alten Testament, die auf ihn hinweisen, überhaupt nicht beachtet haben und andere völlig falsch interpretierten. Deshalb, weil sie festgefahren waren in ihrer falschen Messias-Erwartung. Das kommt ja zum Ausdruck in dem, was Kleopas sagt. Wir aber dachten, er würde Israel erlösen. Viele Enttäuschungen entstehen durch ein falsches Gottesbild. Wir haben oft die Meinung, so und so muss Gott sein. Und das darf nicht sein, wenn er Gott ist. Das kann er doch dann nicht zulassen, was so alles in der Welt geschieht. So haben wir oft ein falsches Gottesbild und sind darin so verhangen, dass wir blind sind für ganz bestimmte Dinge in der Schrift. Und deshalb ist es wichtig, in der Bibel zu Hause zu sein, in seinem Wort immer wieder zu lesen und uns nicht von unserer Meinung, die wir über Gott haben, beeinflussen zu lassen oder was andere sagen, sondern immer wieder zurückkommen auf sein Wort. Jesus geht mit den beiden durchs ganze Alte Testament und er zeigt ihnen die Stellen, die vom Leiden des Gottessohnes reden und von seiner Verherrlichung. Und ganz sicher hat er ihnen dabei auch Jesaja 53 vor Augen gestellt. Wir kennen wohl alle dieses wunderbare Kapitel, wo es dann heißt, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Und schließlich heißt es dann, durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus sagt ihnen, schaut euch doch die vielen Aussagen im Alten Testament an und ihr werdet merken, es ist alles vorausgesagt. Jesus hat alle Verheißungen des Alten Testamentes erfüllt. Und dann werdet ihr merken, sein Weg ans Kreuz war keine Katastrophe. Im Gegenteil. Dort hat er den Teufel schachmatt gesetzt. Und den beiden fällt es wie Schuppen von den Augen und sie begreifen, wie das ist mit dem Messias, mit seinem Leiden und mit seiner Herrlichkeit. Und es wird ja später von den beiden gesagt, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg? Und dann drängen sie Jesus zu ihnen in ihr Haus einzukehren. Dieser Mann, für sie ist es ja immer noch der Fremde, dieser Mann gibt ihnen Hoffnung Von ihm wollen sie noch mehr hören. Und Jesus lässt sich bitten und geht mit ihnen. Im Haus der Emmaus-Jünger passiert dann eine weitere Merkwürdigkeit. Aber schauen wir in den Text. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11 und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Ja, das ist schon seltsam. Ihr Gast, der bei ihnen ist, durchbricht die Gepflogenheiten der Gastfreundschaft. Das war so etwas wie eine heilige Sitte, dass der Herr des Hauses, wenn Gäste da waren, das Brot nahm, das Dankgebet sprach und dann das Brot brach und unter die anderen verteilte. Aber hier übernimmt Jesus ganz einfach die Initiative. Er übernimmt die Aufgabe des Gastgebers. Er nimmt das Brot, dankte, bricht's und gibt's den beiden Jüngern. Und in dem Moment erkennen sie ihn. Wir wissen nicht genau woran, vielleicht an einer bestimmten Geste. Sie waren wohl damals beim Wunder der Brotvermehrung dabei, als Jesus das Brot nahm und dankte und es unter die vielen verteilte. Und dann, wie seltsam, ist Jesus plötzlich verschwunden. Was mir beim Lesen dieses Textes immer wieder auffällt: Jesus offenbart sich den beiden, aber genau genommen offenbart er sich nur durch sein Wort. Denn als sie ihn selber, ihn als Jesus, als den Messias haben wollen, da ist er weg. Unterwegs nach Emmaus, als sie sein Wort hörten, da brannte ihr Herz. Auch wir haben das Wort. In ganz anderer Weise als die beiden damals. Wir haben es schwarz auf weiß. Wir haben es und all die vielen Stellen auch im Neuen Testament, was dann passiert ist, was die beiden ja noch gar nicht wussten. Wir haben das Wort und das genügt. Aber diese Begegnung verändert das Leben der beiden völlig. Es kommt im wörtlichen Sinne zu einer Umkehr. Sie machen auf dem Absatz kehrt und gehen zurück nach Jerusalem. Vor ihnen liegt ein 12 Kilometer langer Nachtmarsch. Aber sie gehen fröhlich. Denn in ihnen ist es ganz hell. Sie haben auch innerlich eine Umkehr erfahren. Sie gehen zurück nach Jerusalem, zu dem Ort von Kreuz und Auferstehung, an dem unser aller Heil geschah. Und sie gehen zurück zur Gemeinschaft mit den anderen Jesusleuten. Sie gehen mit einem Herzen voller Licht. Denn sie gehen in der Gewissheit, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.
Herr Jesus, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, damit wir dir und deinem Wort vertrauen und offen bleiben für dein Wirken in unserem Leben. Jesus, wir bitten dich für die Kranken, Trauernden und Einsamen in unserer Gemeinde. Steh ihnen bei, gib ihnen Trost und Zuversicht und stelle ihnen Menschen zur Seite, die ihnen deine Liebe weitergeben. Stärke ihr Vertrauen in dich, auch wenn manches ausweglos erscheint. Wir bitten dich für die vielen Gruppen und Kreise in unserer Gemeinde, vom Seniorentreff, Café Lilienstraße über die CVM-Gruppen bis zur Krabbelgruppe, um nur einige zu nennen. Du kannst den Teilnehmenden schenken, dass sie ein Zuhause und einen Ort zum Auftanken finden, dann auch verbindlich teilnehmen. Erfülle die Mitarbeitenden mit deinem Heiligen Geist, dass sie Freude am Vorbereiten und Durchführen haben, dass sie auch eine Durchstrecke aushalten können und gute Ideen und Zeit zum Zuhören haben. Wir bitten dich für die Arbeit von Indi Camino in Cochise in Bolivien. Du kannst Mitarbeitende schenken, damit durch die Bibelkurse auch in diesem Jahr wieder viele Kinder und Jugendliche und auch Familien mit ihren Kindern von deinem Wort hören und von dir angesprochen werden. Wir befehlen dir die Arbeit von Open Doors unter anderem in Nigeria an. In zwei Kirchen im Norden Nigerias wurden Anfang April 20 Christen entführt und 3 getötet. Wir bitten dich um eine schnelle Freilassung der Entführten, sowie um deinen Trost für alle Angehörigen. Wir bitten dich für beide Seiten zerstrittener Gruppen, ob zum Beispiel in der Familie oder in der Schule, zwischen Mitschülern oder in den Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt. Du kannst Versöhnung schenken. Gib uns den Blick und die Freudigkeit, trotz weltweiter Kriege und Krisen, auch die vielen positiven Dinge in unserem Alltag zu sehen. Lass uns das Gute an unseren Mitmenschen wahrnehmen. Schenke uns ein Gespür für unseren Nächsten, ob in der Gemeinde, in der Schule, am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft. Lass uns auf andere zugehen, bereite uns vor und benutze uns als dein Werkzeug. Wir beten nun gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so.
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.